Hallo, so schön, dass du da bist, hier beim Podcast Happy, Holy and Confident, dein Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler und ich freue mich so sehr, dass du da bist, denn meine große Lebensvision ist es, das Thema moderne Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung in die Mitte unserer Gesellschaft zu tragen, weil ich aus tiefstem Herzen davon überzeugt bin, dass wenn wir beginnen, wirklich in Kontakt mit uns selbst zu kommen, mit unserer inneren Welt zu kommen, beginnen, an uns selbst zu glauben, in die Selbstverantwortung gehen, dass wir dann in einer ziemlich geilen Welt leben werden, alle zusammen. Und umso mehr Menschen sich mit diesem Thema befassen, umso mehr Menschen nach innen blicken, in Kontakt kommen mit sich selbst, desto geiler wird's. Also dafür gehe ich los, dafür bin ich hier, dafür ist dieser Podcast hier und ich habe heute eine ganz wundervolle Gästin und zwar Katrin Wersing. Und Katrin ist 2019 an Parkinson erkrankt mit 40 und in dem Gespräch geht es darum, wie diese Krankheit ihr Leben verändert hat, welche neuen Möglichkeiten sich tatsächlich dadurch ergeben haben, aber natürlich auch, wie sie am Anfang mit der Diagnose umgegangen ist, wie sie mit diesem Schicksalsschlag für sich selber umgegangen ist. Sie ist auch Mama von 2 Kindern und wie aber jetzt heute diese Krankheit ihrem Leben einen ganz neuen Sinn schenkt. Und dieses Gespräch ist so berührend, inspirierend, tiefsinnig und heilsam tatsächlich auch, denn wir reden auch ganz viel darüber, wie kann man mit der Scham umgehen, wenn man zum Beispiel an einer Krankheit erkrankt ist, die von der Gesellschaft vielleicht noch ein bisschen komisch angeschaut wird. Wenn man Angst hat, das mitzuteilen, dass man krank ist. Und aber auch, wie geht man damit um, wenn man so eine Diagnose bekommt, die erstmal die gesamte Zukunft des eigenen Lebens verändern wird. Und aber auch, was sind vielleicht die Möglichkeiten, die sich dadurch ergeben? Warum ist es so wichtig, mit anderen Menschen zu sprechen? Wir reden auch über Selbsthilfegruppen, welche Möglichkeiten es da gibt. Und ich hoffe, dass dieses Gespräch dich wahnsinnig inspiriert. Und auch wenn du vollkommen gesund bist, dieses Gespräch für mich, ich bin danach da rausgegangen und war richtig so, wow, ich habe so viel daraus für mich mitnehmen können. Und ja, ich hoffe, dass es dir auch gefällt, dass du ganz viel daraus für dich mitnehmen kannst, dich inspiriert fühlst und wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Freude mit diesem Gespräch mit Katrin Wersing und auf dass du danach wirklich an dich glaubst, an deinen Lebensweg glaubst und siehst und fühlst, dass oft auch gerade die Schicksalsschläge, die wir in unserem Leben haben und die Herausforderungen, vor denen wir stehen, in sich das Potenzial enthalten können, dass danach etwas kommt, was schöner ist als das, was vielleicht vorher war. Ich freue mich von Herzen, heute eine so inspirierende, kraftvolle Frau hier vor mir sitzen zu haben. Katrin Wersing, so schön, dass du da bist. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und du bist meine erste Gästin tatsächlich im neuen Podcast-Studio. Also du weißt es quasi mit mir ein. Richtig schön. Schön, dass du da bist.
Ja, total schön. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin total froh und total glücklich, dass ich hier sein darf. Ist total schön, das neue Podcast-Studio. Und genau, wir weinen das jetzt gut ein. Ja, es ist wirklich auch eine große Ehre für mich. Ich habe mich schon lange drauf gefreut.
Richtig schön. Unser Podcast ist ja zustande gekommen, weil du mir tatsächlich eine E-Mail geschrieben hast.
Genau.
Und ich habe diese E-Mail gelesen und dachte mir, wow, krasse Geschichte, krasses Thema. Aber vor allen Dingen fand ich irgendwie deine Haltung dabei so inspirierend. Und dann dachte ich mir so, ja, ich möchte dich auch gerne bei mir im Podcast haben. Deswegen ist es so schön, dass du hier bist. Vielleicht fangen wir genau da an. Wo du auch mit deiner E-Mail gestartet hast. Also was war der Punkt in deinem Leben, wo sich was verändert hat?
Wo ist der Anfang? Also letztendlich ging es mir, also es geht um eine Erkrankung, dass ich eben eine Parkinson-Diagnose bekommen habe. Und letztendlich hat das aber schon alles viel früher begonnen. Die Erkrankung, weiß man im Nachhinein, startet 10 bis 20 Jahre vorher im Körper, bevor überhaupt die ersten motorischen Symptome auftreten, bevor man sie also diagnostizieren kann.
Wow.
Und das heißt, viele Menschen, die davon auch betroffen sind, spüren einfach schon Jahre vorher, irgendwas stimmt nicht mit mir, können es aber nicht gut einordnen, weil die Frühsymptome auch sehr verschieden sind. Und bei mir ging das so los, dass ich immer dachte, irgendwie fühle ich mich so schwindelig und so ein bisschen schlapper. Und dann habe ich auch eine Depression bekommen und wusste überhaupt nicht, wo die so herkam. Sagt natürlich der Arzt, ja, sie haben ja auch kleine Kinder, berufstätig, kein Wunder, ne, warum man alles viel so drauf schiebt. Genau, ja. Und dann ist ja auch, kann man ja alles irgendwie so ein bisschen erklären. Aber ich habe jahrelang gedacht, was ist denn eigentlich mein Problem? Warum komme ich da nicht raus? Ich habe auch ganz viel getan, damit es mir besser geht. Habe dann eben auch angefangen, deine Podcasts zu hören durch eine liebe Freundin, die mir das empfohlen hat. Und habe dadurch wirklich auch selber für mich gemerkt, was ich selber auch verändern kann, wie ich an meiner Einstellung arbeiten kann. Und trotz allem merkte ich aber, trotz allem, was ich tue an persönlicher Weiterentwicklung auch und so, dass ich irgendwie schleichend immer weniger belastbar wurde. Und dann im Januar 2019 kamen so die ersten motorischen Probleme dazu, wo ich so dachte, dieser Arm ist so schlecht beweglich, das ist irgendwie steifer als der andere. Und dachte nur, wenn du jetzt zum Arzt gehst, dann sagen die dir wieder psychosomatisch, ne? Das habe ich ja schon lange genug gehört. Dann bin ich aber doch zu meiner Hausärztin nach einer Weile und die guckte auch besorgt, weil sie merkte, irgendwas stimmt tatsächlich nicht. Die Kraft war auch weniger und schickte mich zum Neurologen und der hat mich gründlich untersucht. Und was auch nicht selbstverständlich ist, dass man mit Anfang 40, wie ich war, die Diagnose gestellt bekommt als Frau, weil Parkinson in der Regel eine Erkrankung ist, die doch die deutlich älteren Leute betrifft. Und ich auch diesen typischen Tremor nicht habe, den man so mit Parkinson verbindet, der hat das dann doch erkannt und sagte, er hätte den Verdacht, dass es Parkinson ist. Und dann weiß ich noch, wie ich da saß und ihn anguckte und er sagte, ach, Sie nehmen das aber gelassen. Und ich dachte so, ich weiß gar nicht, was das ist. Ich kannte Parkinson von meiner Oma, die hatte das im ganz hohen Alter, diesen Tremor, diesen starken, und dachte ich, ich zitter doch gar nicht. Und er sagte, es gibt ganz verschiedene Formen, die man haben kann und wir machen nur mal eine Ausschlussdiagnostik. Und als ich dann nach Hause fuhr und dachte, das gibt's doch nicht, dass du jetzt nach gefühlten 5, 6 Jahren doch noch so eine krasse Diagnose kriegst, wo dir eigentlich vorher alle sagen, da ist nichts, bleiben Sie ruhig, Frau Wersing, Sie sind kerngesund. Ich dachte, irgendwas stimmt nicht. Ne? Mhm. Sodass ich auch eigentlich das Vertrauen in meinen eigenen Körper verloren habe und in die Signale. Und dass ich ganz lange mir immer gesagt habe, oder das versucht habe wegzuschieben, das ist nicht wahr, was du fühlst und das versucht darüber wegzugehen, da nicht so hinzuhören. Und das war was ich erst nach der Diagnose wieder gelernt habe, auch zu begreifen, dass die Signale, die unser Körper uns sendet, dass die echt sind. Dass nichts Einbildung ist, gar nichts. Das glaube ich wirklich inzwischen. Das, was unser Körper uns sagt, das ist da. Wir müssen die Zeichen nur lesen können. Und nicht alles kann die Medizin lesen, die Schulmedizin. Aber wir dürfen, glaube ich, darauf vertrauen, dass das, was wir fühlen, echt ist. Und das ist für mich seitdem auch ein Anliegen, auch Menschen und das zu sagen und auch ernst zu nehmen in dem, was sie fühlen. Na, dass das, was wir eben empfinden, immer wahr ist. Und dass wir einfach nur vielleicht gucken müssen, wie können wir damit umgehen oder was kann uns helfen.
Wann war der Moment, wo du verstanden hast, was es bedeutet, Parkinson zu haben?
Ich bin nach Hause gefahren nach der Diagnose, bin zu meinem Mann hoch, der war am Wäsche aufhängen. Ich sehe das noch vor mir. Und sagt, Jörg, ich habe Parkinson. Und der so, oh. Und dann bin ich erstmal wieder runter, habe eine Freundin angerufen, die Neurologin ist. Mit ihr hatten lange nicht gesprochen. Und ihr habe ich das erzählt. Und an ihrer Reaktion, die auf einmal ganz anders war, als ich sie sonst kannte, ganz erschrocken, ganz betont, auf Ruhe bedacht, habe ich gedacht, okay, das muss doch was Schlimmes sein, was du hast. Er sagt, Katrin, bleib ganz ruhig. Lies bloß nichts im Internet. So, ne? Und
bloß nicht googeln.
Bloß nicht googeln.
Ja.
Genau, dann bin ich nach dem Telefonat wieder hochgegangen zu meinem Mann. Der hatte auch inzwischen Tränen in den Augen. Wir haben uns in den Arm genommen und haben auch, und das, was er sagte in dem Moment, das fand ich so schön und das ist für mich so wertvoll auch immer noch. Der sagte, Katrin, egal was kommt, wir schaffen das zusammen, wir machen das zusammen, ne? Wir stehen das zusammen durch. Und das berührt mich heute noch so, dass er in dem Moment so reagierte, wo wir beide so jenseits waren von allem. Ja, und dann habe ich natürlich doch gegoogelt, weil ich muss es wissen. Ich musste wissen, was es ist und habe dann auch ziemlich viel gesehen und gelesen. Ich habe mir Videos angeguckt von Menschen, die Parkinson haben. Ich wollte wissen, wie schlimm kann es werden. So, das war für mich so, manche können es wegschieben. Ich dachte, ich muss alles wissen. Habe mich eigentlich von einer zur anderen immer mehr erschrocken über das, was ich so sah und mitbekam. Und wenn man begreift, und das ist ja so am Anfang, geht allen Betroffenen so, dass Parkinson unheilbar ist, dass es eine fortschreitende Diagnose ist und dass es nichts gibt, was schulmedizinisch in irgendeiner Form aufzuhalten ist. Man kann es nicht mal hinauszögern, man kann es nicht stoppen, es geht voran seinen Weg, die Erkrankung. Und es wird zunehmend schwieriger oder es kann zunehmend schwieriger werden. Und das zu begreifen, gerade in dem Alter, wie ich war mit 40, dass noch ein langer Weg vor mir liegen kann mit der Erkrankung. Im Gegensatz zu Menschen, das will ich gar nicht irgendwie anders bewerten, aber Menschen, die vielleicht mit Ende 60 die Diagnose bekommen, die haben
und noch keine kleinen Kinder, genau, also keine kleinen Kinder zum Beispiel.
Da ist es nochmal, man ist auch in einer anderen Lebensphase dann natürlich. Ja. Ne? Meine Kinder waren damals 6 und 9, glaube ich, vom Alter her ungefähr. Da hat man natürlich noch ganz viel Gedanken auch um die Kinder und ich dachte auch, weiß nicht, ob ich nächstes Jahr im Rollstuhl sitze oder so. Also ich sitze nicht im Rollstuhl, ich sitze hier. Und inzwischen in den 3,5 Jahren, seit ich die Diagnose habe, ist für mich auch ganz viel Ruhe, also ist mehr Ruhe eingekehrt, ne, in dem, wie ich das auch verstehe und was ich begreife zu der Erkrankung. Aber dieser erste Schock, diese Schrecken, was jetzt mit einem passiert, was man nicht beeinflussen kann, das sitzt erstmal tief und das ist so ein Tal, durch das eigentlich alle Betroffenen gehen, die Diagnose bekommen. Und das ist ja auch so wenig bekannt in der Öffentlichkeit. Ich wusste ja auch nichts von Parkinson im Vorfeld.
Ja, man denkt einfach, ne, man hat dieses Zittern vor Augen und denkt halt vor allen Dingen, alte Menschen sind betroffen. Ne? Also das ist ja so das typische Bild, glaube ich, was man von Parkinson vor Augen hat, ja.
Aber was Parkinson an sich heißt und wie vielfältig die Symptome sind, die das im Körper auch verursacht. Es ist ja nicht nur der Bewegungsmangel, den man hat oder das Zittern oder die Steifigkeit, sondern was im Körper eben passiert, ist, dass ein bestimmter Botenstoff, Dopamin, nicht mehr hergestellt wird. Das heißt, die Zellen, die das produzieren, sterben ab. Und wenn eine Zelle abstirbt, das ist dieser Krankheitsprozess, dann steckt die andere an. Das ist so ein Dominoeffekt in einem bestimmten Gehirnteil. Und je weniger Dopamin produziert wird, umso mehr fehlt dieser Neurotransmitter. Und das ist eben ein Botenstoff zwischen den Zellen, der für ganz, ganz viele Vorgänge im Körper wichtig ist. Also die Menschen schlafen auch schlechter, viele. Es hat auch mit allen möglichen Bewegungen zu tun, wie Gesichtsmimik. Viele haben weniger Mimik, sprechen zunehmend schlechter und verwaschener. Schlafen schlecht, aber auch die vegetativen Funktionen wie Blutdruck, Blasenkontrolle und so weiter, das sind alles so Dinge, die davon zunehmend beeinflusst werden können. Also ich sage auch immer kann, das heißt nicht, dass alles auftreten muss, aber es ist natürlich, je länger die Erkrankung voranschreitet, umso schwieriger ist das. Ne?
Was hat dir damals geholfen? Weil ich glaube, jeder Mensch kennt diesen Moment auf die ein oder andere Art und Weise, wo wir eine Nachricht bekommen, die uns erstmal unter Schock setzt. Also es kann ja auch eine Krankheit sein von einem Menschen, den wir lieben. Wir können selber betroffen sein. Es kann der Verlust von einem Menschen sein, vielleicht den wir lieben, oder irgendwas anderes, was uns plötzlich in sowas Unbekanntes stellt, wo wir uns in dem Moment ja noch gar nicht emotional darauf vorbereiten konnten. Was hat dir geholfen, durch diese Schockphase zu gehen? Vielleicht auch rückblickend, ne, wo du sagst, oder das hätte ich vielleicht anders machen können oder da hätte ich vielleicht, ne, vielleicht noch besser für mich sorgen können, ich weiß es nicht genau. Wer hat dir vielleicht geholfen und ja, was kannst du vielleicht Menschen mitgeben, die vielleicht gerade jetzt in diesem Moment sogar in der Situation sind, eine Nachricht bekommen zu haben, die erstmal unser gesamtes Leben erschüttert?
Ja, das ist eine schöne Frage. Ich glaube, Was mir immer geholfen hat, ist einfach drüber zu sprechen, offen damit umzugehen. Und ist das gerade am Anfang eben nicht einfach, weil man vielleicht das Gefühl hat, ich würde mich gerne verkriechen. Vielleicht ist auch nicht jeder der gleiche Typ. Manch einer sagt, ich muss das mit mir selber ausmachen. Aber ich glaube, dass es eigentlich Offenheit immer der Weg ist, auch selber die Dinge auch rauszulassen, zu besprechen, Menschen zu finden, mit denen man das teilen kann. Ich arbeite seit 20 Jahren inzwischen in der Selbsthilfe, also wo ich auch merke, auch diese Arbeit hat mich unglaublich weit gebracht. Ich wäre heute auch mit meiner eigenen Krankheitsbewältigung noch nicht so weit, wenn ich nicht 20 Jahre mit Menschen gearbeitet hätte, die eben auch chronisch krank sind.
Du hast davor schon mit Menschen?
Genau. Also ich arbeite seit ich begonnen habe zu arbeiten für den Bundesverband Kinderrheuma e.V. Das ist ein Selbsthilfeverband für Familien mit rheumakranken Kindern. Und Rheuma ist auch eine blöde Diagnose im Kindesalter. Auch was, wo man eigentlich denkt, das haben doch nur Ältere. Ne? Auch nicht heilbar. Zwar besser behandelbar als Parkinson, aber was ist schon, kann man auch nicht vergleichen. Also auf jeden Fall habe ich in diesen 20 Jahren so viele Familien begleiten dürfen auf dem Weg Und das ist immer noch was, wo ich letztens dem Vorstand auch nochmal geschrieben habe. Ich bin so dankbar dafür, dass ich hier bei euch arbeiten darf. Wir sind eben als Selbsthilfeverband auch sehr familiär miteinander. Und auch gesagt habe, ich habe so viele Menschen begleiten dürfen und so viele Kinder damals, klein wie sie waren, 2 oder 3 manchmal, die jetzt manchmal im Büro stehen bei mir und sagen, was machst du denn mit Schule? Ich bin doch schon längst mit dem Studium fertig. Ach Gott, stell bloß. Und die gehen ihren Weg. Und da habe ich so viel gesehen, was möglich ist. Und auch Familien, die anfangs vielleicht verzweifelt waren und nicht wussten, wie es weitergeht, die dann ihren Weg gefunden haben. Und das würde ich auch immer weitergeben wollen, im Sinne von, es geht immer weiter. Also es gibt immer einen Weg. Und den zu finden, lohnt sich, wirklich auf die Suche zu machen und immer auch nach einer Tür zu schauen, die einem nochmal ein Stück weiterhilft. Und aus der Zeit habe ich eben wirklich gemerkt, auch aus dieser Selbsthilfearbeit, die Familien oder die Menschen, die offen damit umgehen, die auch ganz klar bei Arbeitgebern oder auch in der Familie darüber gesprochen haben, was die Problematik ist oder in der Schule bei den Kindern, die hatten den besten Umgang, auch Jahre später, wo man merkt, die kommen am besten zurecht und lernen natürlich auch dadurch. Also gerade in dem Bereich, vielleicht mal, wenn es um erkrankte Kinder geht, sind Eltern ja auch so ein Modell, die zeigen, wenn ich offen über die Krankheit rede, weiß auch das Kind, es hat nichts mit dir zu tun. Und das ist, wir können darüber sprechen. Und das hat ja auch immer was wieder mit dem Thema zu tun, was du so oft auch aufgreifst, dass wir uns so zeigen dürfen, wie wir sind. Mhm. Auch mit allem, was wir haben, was uns ausmacht. Und deswegen würde ich auch immer alle dazu einladen, einfach, ja, sprecht drüber, wenn ihr es denn könnt. Aber alles andere ist auch funktional. Wenn man jetzt sagt, ich kann erstmal die ersten 3-4 Monate, muss ich das für mich behalten? Natürlich.
Also da vielleicht so in den inneren Check-in erstmal zu gehen, ne? Was tut mir jetzt gerade gut? Was würdest du sagen, welche Phase kam danach? Also, ne, wenn man sich ja so die Phasen der Veränderung anguckt, meistens kommen wir dann erstmal dieses Tal der Tränen. Mhm. Hattest du das auch so, dieses Bedauern, dass sich jetzt was verändert für dich in deinem Leben? Oder war es eher auch so diese Erleichterung von, ich bin nicht verrückt, so ich habe die ganze Zeit gefühlt, dass mein Körper mir was sagen will, so Gott sei Dank habe ich jetzt die Antwort und weiß jetzt, wer mir gegenübersteht, so ungefähr, und kann damit jetzt umgehen. Wie war danach bei dir die Phase? Was kam als nächstes?
Genau, am Anfang war definitiv der Schock und dann war ich auch eine ganze Zeit lang erstmal, was heißt eine ganze Zeit lang, für mich war das vielleicht so 2 Monate, wo ich da wirklich dachte, wie komme ich da jetzt durch? Genau, wo ich dann auch mich ganz viel informierte, aber mich immer mehr erschrocken habe, von je mehr ich wusste. Und dann irgendwann dachte ich so, lass es mal und gehst du mal in eine Selbsthilfegruppe. Ich arbeite in der Selbsthilfe, also gehe ich jetzt mal in eine Selbsthilfegruppe. Aber auch da ist es natürlich so, wenn man in eine Gruppe geht, wo Menschen mit einer fortschreitenden Erkrankung sind, da habe ich natürlich auch Menschen getroffen, die seit 15 Jahren die Diagnose haben oder länger. Und das ist auch erstmal ein Schritt, dann zu begreifen oder auch zu verstehen, das habe ich auch eine Weile gebraucht, dass das, was ich sehe, nicht ich in 15 Jahren sein muss. Ne? Das auch sehr individuell sein kann so eine oder sein wird so ein Krankheitsverlauf. Bei vielen chronischen Erkrankungen ist es ja so, dass es sehr individuell ist und wir auch sehr viel in der Hand haben, selber das zu beeinflussen durch unsere eigene Einstellung und Sichtweise. Und dann war ich schon immer jemand, der einfach was tun musste. Also ich konnte noch nie irgendwie da sitzen und sagen, so jetzt warte ich mal ab, was passiert. Sondern genau, ich bin auch immer jemand, ja. Mein Mann würde vielleicht sagen, ein bisschen ruhiger wäre auch gut. Ich muss immer irgendwas tun. Und dann habe ich in der Zeit eben sehr, sehr, sehr viel und sehr gerne deine Podcasts gehört, Laura. Und dafür möchte ich dir auch nochmal ganz, ganz herzlich danken. Das war halt, also ich hatte das Gefühl, wir kennen uns. Also du kanntest mich nicht, aber ich kannte dich und ich habe so viele Dinge mitgenommen und so viele positive Impulse auch. Du hast ja ganz viel, was ja alle Menschen berührt und bewegt, ne, mit deinen Inhalten, die du transportierst. Und egal, ob wir jetzt krank sind oder ob wir gerade in einer Scheidung stecken oder einen Job verloren haben oder was auch immer, aber es sind Lebenskrisen, die uns ja immer auch in so einen Punkt bringen, unser Leben nochmal neu zu überdenken und neu zu sortieren. Ja. Und auch wenn ich bis heute nicht sagen würde, dass ich mir Parkinson gewünscht hätte, aber hat es auch für mich so eine große Chance mit sich gebracht, nochmal was Neues zu starten. Und ich habe damals, als ich deine Podcasts hörte, kam irgendwann die Folge, wie mache ich einen Podcast? Und die habe ich gehört und dann weiß ich noch, ich weiß nicht mehr genau, was du alles sagtest, welches Mikro man braucht und welches Equipment, aber
das ist aber schon ein bisschen her, gell?
Das ist schon ein bisschen her. Vielleicht habe ich die auch rückblickend
2 Jahre nochmal gehört oder 3 oder so. Ist es bestimmt schon her. Mhm.
Und dann hast du aber gesagt, und das blieb bei mir hängen, es ist gar nicht wichtig zu wissen, wie es geht. Mhm. Fang einfach an, das ist das Wichtigste. Und da habe ich gedacht, Ich bin zwar immer so ein Perfektionist, ich will vorher alles richtig und genau richtig machen, dachte ich, nee, ich fange jetzt einfach an. Ich hatte keine Ahnung, auch von der Technik nicht, habe einfach drauf losgemacht, beziehungsweise, ehrlich gesagt, die Idee hatte ich im Dezember und im Oktober habe ich den ersten veröffentlicht. Also ich habe schon,
ja, aber, das ist ja,
aber genau, ja, ja. Im Kopf hatte ich das lange. Und dann hatte ich eben auch diese Zeit, wo ich dachte, ist das jetzt wirklich sinnvoll, was du machst? Du bist jetzt seit einem Jahr, hast du die Diagnose und jetzt willst du ja irgendwas den Leuten erzählen, wie man positiv damit umgeht. Ich habe immer darauf gewartet, dass mir einer sagt, was machst du da eigentlich für einen Blödsinn? Irgendwie, du hast doch gar keine Ahnung oder so. Also mein Ziel war eben, das, was ich für mich brauchte, ich dachte, ich will Menschen finden, die mir sagen können, wie ich damit leben kann, dass ich damit leben kann. Weil im Internet liest man alles mögliche an schrecklichen Horrorgeschichten, was das und jenes. Aber ich dachte, es muss doch Menschen geben, die mir sagen können, dass ich mit der Erkrankung leben kann. Und seitdem, ja, seit Oktober 2020 habe ich diesen Podcast.
Wow, das sind jetzt ja auch schon 3 Jahre fast.
Ja, genau, zweieinhalb, genau. Wow. Und ich hatte damals auch so 2, 3 Leute, denen ich das gegeben habe, mit klopfendem Herzen gesagt habe, bitte sagt mir ganz ehrlich, was ihr davon haltet. Die hatten auch Parkinson. Und die haben beide gesagt, Andreas und Sven haben beide gesagt, geh raus damit.
Geil.
Das ist super, mach das. Und dann saß ich da, mit klopfendem Herzen, dachte, jetzt veröffentlichst du das. Und dann habe ich auf On gedrückt oder auf Veröffentlichen. Und es passierte erstmal nichts, weil mich kannte ja noch keiner.
Aber für einen selber passiert
genau
so viel.
Ja, ja, klar. Genau, plötzlich bin ich öffentlich, mit einer Homepage und so weiter. Ja, und dann ist einfach durch diesen Podcast so viel in meinem Leben entstanden. Und der Ursprung ist und war bis heute für mich, ich mache diesen Podcast für mich. Ich mache den in erster Linie für mich, weil ich einfach diese positive Energie brauche, diese Menschen brauche. Und ich freue mich so, dass ich inzwischen viele Menschen mitnehmen konnte auf diesem Weg. Ich habe auch am Anfang gesagt, ich bin auf einer Reise. Wir gucken mal, wo wir hin reisen gemeinsam. Ich freue mich, wenn ihr mich begleitet. Und so ist das bis heute, dass eigentlich über die Podcast-Gäste, die ich habe, dann Leute mir was empfehlen, die Leute empfehlen. Und ich bin ein bisschen weniger von der Taktung jetzt gegangen, weil ich merke, mit Arbeit und Kindern und so, das schaffe ich alles gar nicht. Aber alle 3 Wochen kommt eine neue Folge raus. Und es sind immer wieder spannende Menschen, mit denen ich sprechen kann. Und das berührt mich auch immer wieder. Und ich nehme mir wirklich von jedem, mit dem ich spreche, so ein kleines Stück für meinen eigenen Weg mit. Also von jedem nehme ich so eine kleine Quintessenz mit. Und das ist was, wo ich merke, ich fühle mich dadurch wunderbar begleitet und ich bin überhaupt nicht alleine. Und es gibt so viele Menschen, die so viel Tolles bewegen. Nicht nur mit Parkinson, auch mit vielen anderen Erkrankungen, was ich inzwischen kennenlernen durfte. Und das ist einmalig schön. Und von daher dieses wirklich Rausgehen damit und sich zeigen, das habe ich durch dich, einfach habe ich den Anschubser bekommen.
Ach, so schön, ja. so schön, wie sich der Kreis dann jetzt hier schließt. Genau. Richtig schön. Also ja, herzlichen Glückwunsch zu deinem Podcast. Fantastisch, ich finde es richtig toll. Und es resoniert sehr mit mir, dieses ich mache den vor allen Dingen für mich, geht mir mit meinem Podcast genauso. Ja. Also natürlich mache ich ihn auch für alle, die ihn hören, aber ich bin genauso wie du, in jeder Folge lerne ich selber gefühlt am meisten und weiß auch immer nicht, wo die Reise hingeht und weiß immer nur so das nächste Ticket,
ja.
So ungefähr, die nächste Destination, aber ich habe keine Ahnung, wo am Ende, wo wir rauskommen werden.
Ja.
Und das ist so schön und irgendwie ja auch dann so heilsam auf irgendeiner Ebene. Was war für dich auch von deinen Gästen, die du in deinem Podcast hattest, so 1 oder 2 Erkenntnisse, wo du dachtest, so, boah, ja, das musste ich jetzt gerade hören?
Ich hatte eine ganz, also sie sind alle toll. Ich könnte gar nicht so sagen, wer ist jetzt, aber bleiben natürlich manche Sachen noch mal ein bisschen mehr hängen. Eine Frau aus der Schweiz, die Ruth Geiser, die hat mich bis heute total beeindruckt. Die hat mit 27 die Diagnose bekommen. Und ist jetzt fast 40 Jahre später, lebt sie immer noch mit Parkinson. Und sie hat natürlich ihre Einschränkungen und die Krankheit ist vorangeschritten. Aber was man bei ihr merkt, also wenn man mit 27, das war ja auch noch eine ganz andere Zeit, ja, vor 40 Jahren, wenn man überlegt, was, wo auch die Medizin da noch steckte. Ja. Ne? Und sie hat sich in diesem Interview, was ich geführt habe, sie hatte so eine jugendliche Leichtigkeit und so eine Lebensfreude. Und ich dachte, es ist der Wahnsinn. Und wo ich immer dachte, wenn es mir jetzt mal schlecht geht, ich denke an Ruth. Und 40 Jahre später lebt sie noch so, weil sie sich dafür entschieden hat, ne? Weil sie auch ganz viel mental für sich bearbeitet hat. Und das ist was, wo ich immer denke, es gibt einen Weg. Also es heißt nicht, ne, wenn ich noch vielleicht noch 30, 40 Jahre vor mir habe, wir wissen es nicht, dass es irgendwann so schwierig sein muss, dass nichts mehr geht, sondern dass es immer einen Weg geben kann. Und das habe ich durch sie eigentlich mitgenommen. Also diese Lebensfreude. Nach 40 Jahren Parkinson dachte ich, Wahnsinn, toll. Wie man das schaffen kann, habe ich total bewundert.
Du hast gerade schon gesagt, sie hat sehr viel auch mental bei sich gearbeitet. Du hast ja auch gesagt, ne, du bist lange auch schon auf deinem Weg. Und es gab für dich den Punkt, das fand ich zum Beispiel auch sehr spannend. Und das ist, glaube ich, auch einmal nochmal ganz wichtig zu sagen, gerade bei so Themen wie Depression oder dann zum Beispiel ne, Parkinson als eigentlich ja Krankheit, die dahinter stand, die ganze Zeit schon, die ja gewirkt hat, dass es natürlich irgendwo so einen Punkt gibt, wo es auch wichtig ist, sich ärztliche Hilfe zu holen und mit Menschen zu arbeiten, die uns medizinisch unterstützen können. In diesem Diskurs, was würdest du sagen, welche Rolle spielt trotz allem aber auch die mentale Haltung zu der Krankheit, zum eigenen Leben? Also wenn du so, ich weiß nicht, prozentual ist wahrscheinlich schwierig zu sagen, aber so von deinem Gefühl, was würdest du sagen, inwiefern hilft es dir, dich immer wieder mental auch auszurichten? Und was sind vielleicht auch Tools, die du aktiv hast in deinem Alltag, um dich immer wieder auch mit dir zu verbinden, Frieden zu schließen wahrscheinlich auch irgendwo mit der Krankheit?
Ja, das ist auch eine schöne Frage. Weil es letztendlich wieder dahin zurückführt, was können wir selber tun? Ne? Ja. Es ist natürlich so, dass man mit so einer Krankheit sich erstmal ausgeliefert fühlt und denkt, was ist jetzt los? Wie kann ich das überhaupt selber beeinflussen? Wenn einem die Ärzte eben sagen, ob sie jetzt was machen oder nicht, bringt auch nichts. Von der Quintessenz, geht sowieso voran. Wobei auch das nicht so sein muss, davon bin ich auch überzeugt. Und wenn du nach einer Prozentzahl fragst, mir ist immer wieder in den Podcast-Interviews aufgefallen, wie die Menschen das schaffen, wo mir doch klar ist, es ist eigentlich ein viel zu unterschätzter Bereich, wie sehr wir das doch auch mental beeinflussen können. Und ich denke immer, dieser Glaube daran, diese Ausrichtung, ob wir jetzt davon ausgehen, dass die Krankheit schlechter wird, dann wird die auch auf jeden, also es heißt ja nicht, dass wir es hinauszögern können oder dass wir großartig was beeinflussen können müssen. Aber ich glaube doch daran, dass es möglich ist und dass wir es viel zu sehr unterschätzen und uns viel zu sehr davon leiten lassen, was andere vielleicht auch sagen oder was wir von anderen sehen. Ich merke immer wieder, wenn ich mich positiv ausrichte und auch so eine positive Zukunftserwartungshaltung habe, ne, dass es einfach mir nächstes Jahr auch noch gut geht, ist keine Garantie. Aber ich lebe heute besser. Mhm. Und auch das zu begreifen, wir können, klar, wir erleben immer, du sagst es auch so oft, Laura, wir leben heute. Und das ist auch was ich durch die Krankheit gelernt habe. Ich war früher mal Mensch, ich habe ganz viele Morgen gelebt, in der Zukunft gelebt. Ach, dann will ich das machen, das habe ich vor und so. Das habe ich viel, viel weniger. Und das hätte ich mir auch nicht vorstellen können, dass ich mir mal keine Gedanken darüber mache, wie es in der Zukunft aussieht für mich. Inzwischen habe ich für mich so ein Vertrauen gefunden, dass egal was kommt, es wird immer einen Weg geben. Es wird immer einen Weg geben für mich. Und das glaube ich, dass es das für jeden gibt, wenn wir uns trauen, auch daran zu glauben und dieses Vertrauen auch in uns finden und behalten dürfen. Das heißt nicht, dass es mir jeden Tag gut geht. Also ich habe auch Tage, wo ich manchmal denke, heute ist aber wirklich Banane. Und heute könnte ich auch den ganzen Tag nur in der Ecke sitzen und heulen und denken, warum ich? Aber das hält nicht lange vor. Also ich komme da auch schneller wieder raus aus diesem Tal.
Und was hilft dir dabei, da rauszukommen?
Ich meditiere auch gerne. Das habe ich auch mitgenommen. Wobei ich da auch eine App für nutze. Ich kann das noch nicht so alleine irgendwie, so für mich. Ich brauche immer noch den Paul.
Welche App
nutzt du? Seven Mind, okay, nämlich, ja, mit dem Paul Cortes. Den hattest du, glaube ich, mal ganz am Anfang. Ja, ja. Ne? Der ist auch mit Paul, kann ich immer super entspannen.
Der macht das richtig gut.
Genau, die nutze ich total gerne. Und dann auch wirklich Bewegung. Das ist ja auch was uns immer hilft. Egal, ob wir eine Krankheit haben, ob wir gerade im Trennungsprozess sind oder, wie gesagt, einen Job verloren haben. Bewegung hilft immer und ich war eigentlich immer eher so der musikalische Typ mit Singen und Instrumenten und so und Sport war nie so meins und Wettkampf und überhaupt und bin jetzt aber durch die Krankheit auch zu einem sehr tollen Verein gekommen, Ping Pong Parkinson, klingt ein bisschen lustig, aber ist auch lustig, wir haben auch viel Spaß da und das ist auch ein ganz toller Verein, der sich auch vor 3 Jahren gegründet hat und die jetzt von 0 auf 100 irgendwie oder auf über 1000 Mitglieder gestartet sind.
Wow.
Und das ist auch.
Wie viele Menschen sind in Deutschland von Parkinson betroffen?
Rund 400.000.
400.000?
Das ist eine ganze Menge. Wow. Und die Zahl ist tatsächlich zunehmend und vor allem junge Menschen erkranken häufiger.
Woran liegt, also gibt es eine Erklärung, was Auslöser sein könnte?
Also bis heute weiß die Wissenschaft eigentlich nicht, was diesen Prozess in Gang setzt, dass diese eine Zelle anfängt, ne, die anderen anzustecken oder dieses fehlgefaltete Eiweiß da sich anlagert. Aber deswegen heißt es auch immer idiopathisches Parkinson-Syndrom bei den meisten. Also idiopathisch steht für, wir wissen es nicht, Ursache unbekannt. Mhm. Aber es gibt natürlich Tendenzen oder Ideen dazu, wo das herkommen kann. Und es gibt eigentlich auch schon ganz gute Forschungen auch aus den USA, wo man deutlich sieht, dass Pestizide, Umwelteinflüsse einen größeren Anteil daran haben, gerade an neurodegenerativen Erkrankungen, als wir so glauben. Und einfach mal vom gesunden Menschenverstand her, ich habe ja auch nicht viel Ahnung von Wissenschaft, aber wenn wir Pflanzen mit Nervengiften behandeln, dass es keine Auswirkungen auf unser eigenes Nervensystem hat, ist eigentlich utopisch, ne?
Bis heute verstehe ich nicht, wieso das nicht, also diese, also das ist für mich wirklich ein Rätsel, wie wir denken können, dass wir Pflanzen mit Gift besprühen, diese Pflanzen dann essen und denken, dieses Gift würde nicht in uns wirken.
Ja.
Bis heute, also danke, dass du es einmal ansprichst.
Ja, es ist, auf jeden Fall hat das einen Anteil daran, ne? Deswegen erkranken nicht alle Leute gleich an Parkinson, aber man hat vielleicht auch eine gewisse Sensibilität dafür. Es gibt auch genetische Faktoren, die sind allerdings auch noch längst nicht so gut erforscht. Da ist die Wissenschaft auch dran, aber diese Stunde Null zu finden, was läuft im Körper, wann schief, warum, da ist man leider, das weiß man leider noch nicht.
Das ist wahrscheinlich auch ein schleichender Prozess,
der sich aufbaut. Genau, das ist ein ganz langsamer Prozess und wenn diese Nervenzellen zu 50-70% zerstört sind im Gehirn, erst dann treten die motorischen Symptome auf, womit man das überhaupt, der Körper kann das ganz lange ausgleichen, ne? Wir schaffen das ganz lange, das irgendwie zu kompensieren, merken vielleicht so schleichend, dass sich irgendwas verändert, aber genau, das ist so ein bisschen der Weg. Aber trotz allem, ich meine, es hilft natürlich auch zu wissen, was passiert im Körper, aber letztendlich hab ich jetzt für mich auch ein bisschen aufgehört, da zu viel zu forschen und zu viel zu lesen. Da wird man nämlich auch ein bisschen bekloppt mit der Zeit. Und ich merke, ich muss einfach mehr ins Tun kommen. Und seit ich jetzt auch Tischtennis spiele.
Ach, deswegen heißt es Ping-Pong Parkinson.
Genau, deswegen heißt es Ping-Pong Parkinson.
Ich bin auch ein riesen Tischtennis-Fan.
Ja, cool.
Ich liebe Tischtennis, ja. Kann ich gut nachvollziehen. Das Und erzähl kurz von dem Verein. Also der Verein verbindet Tischtennis mit Parkinson.
Genau, oder? Der wurde gegründet ursprünglich in den USA von einem Musiker namens Nenad Bach, der selber auch Parkinson hat und der gemerkt hat, der konnte nicht mehr Gitarre spielen, war total für ihn ein Einbruch. Und er hat angefangen, Tischtennis zu spielen, weil jemand mal mitgenommen hat, dachte, na gut, mache ich das mal. Und dann hat er ein paar Mal Tischtennis gespielt und merkte, dass er wieder Gitarre spielen kann. Dass Tischtennis für ihn wirklich Fähigkeiten wieder hervorgebracht hat oder gefördert hat.
Durch die Motorik?
Durch die Motorik, genau. Tischtennis ist ja ein sehr schneller Sport. Und bei Parkinson gehen ja genau diese Sachen verloren. Reaktionsschnelligkeit, schnelle Auge-Hand-Koordination, sichere Gang, schnelle Seitenbewegung. Das sind alles so Sachen, die schwieriger werden bei Parkinson. Und der Nenad hat das für sich festgestellt und hat gesagt, wir machen das, müssen andere auch noch wissen. Ich kann wieder Gitarre spielen und seitdem macht er auch wieder Konzerte. Klar, in einem kleineren Rahmen, aber der ist total dabei und hat dann in den USA das gegründet und hatte die erste Ping-Pong-Parkinson-Weltmeisterschaft ausgerufen in New York. Und da sind auch einige aus Deutschland hingeflogen, eben die Gründer dann von Ping-Pong-Parkinson Deutschland. Und von da aus hat sich das jetzt über die ganze Welt verbreitet, innerhalb von, sag ich mal so, 5 Jahren. Seit 3 Jahren gibt es den Verein in Deutschland und ich hatte den Thorsten Bohmhus, das ist der erste Vorsitzende, der war einer meiner allerersten Podcast-Gäste. Der sagte nämlich zu mir, Katrin, wenn ich in deinen Podcast komme, dann machst du die Regionalgruppe Münster, die gibt's nämlich noch nicht. Ich so, ja, es war ja Corona, ich wusste gar nicht, es nicht starten. Und dann sind wir aber irgendwann gestartet und er hat da so ein Feuer mit reingebracht. Wirklich die selbst betroffene Leute, die arbeiten bis heute komplett ehrenamtlich in dem Verein und haben jetzt in den 3 Jahren 170 Stützpunkte in ganz Deutschland aufgebaut, muss man sich mal vorstellen, wo Menschen mit Parkinson Tischtennis spielen können. Und die sind immer angegliedert an einen Sportverein vor Ort, sodass die sozusagen die Platten und die Tische, Tisch heißt es ja, die Tischtennis-Tische bereitstellen und die Menschen dann eben hinkommen können zum Tischtennis spielen. Und ich sehe das selber in meiner Gruppe in Münster, wir sind inzwischen jetzt über 40, also es wird langsam eng in der Halle, so mit 40 Leuten. Aber wie das auch die Menschen empowert, dieses selbst was tun zu können. Und wir sehen es tatsächlich auch bei vielen, dass sich Bewegungen verbessern, Motorik für sich verbessert.
Wie oft trefft ihr euch?
2-mal die Woche spielen wir.
Okay, krass.
Und es gibt Menschen, auch aus einem Stützpunkt in Gütersloh, die haben mir letztens erzählt, ich kam da am Rollator an und jetzt bin ich wieder ohne Rollator durch das Tischtennisspielen. Also es gibt doch Möglichkeiten jenseits der Schulmedizin. Ich will gar nicht sagen gegen die Schulmedizin, die brauchen wir auch. Das ist auch wichtig für uns, weil ich auch nur mit Medikamenten gerade so gut hier sitzen kann. Aber wir können viel mehr mit bewegen und beeinflussen. Das
kann sich ergänzen.
Natürlich. Ja, klar. Und das zu begreifen, dass wir das selber auch in der Hand haben, das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Weil
ja, der Geist Medikamente, bestimmt die Materie. Ja.
Medikamente müssen wir irgendwie schlucken und das ist was Passives. Aber dieses Aktive und auch zu sehen, wie Menschen da hinkommen zu uns. Und letztens war auch eine Frau, die war ganz neu und noch so ängstlich und meinte, oh, ich weiß gar nicht, ob ich mich hierher traue. Und wir haben ganz viel mit ihr gesprochen und gespielt. Und dann ist die raus, strahlend, und ging ganz anders in ihr Leben zurück. Und ich dachte, das ist Tischtennis, das machen wir, das schaffen wir irgendwie gemeinsam. Und eben auch diese Gruppe. Wir sitzen nicht, ich will auch wirklich auch gar nichts gegen Selbsthilfegruppen sagen, die im Kreis sitzen, aber wir sind eine aktive Selbsthilfegruppe. Mhm. Wir machen auch Selbsthilfe natürlich ganz viel, sprechen auch ganz viel miteinander, aber wir tun auch was dabei. Mhm. Wir sind in Aktion und es gibt inzwischen Turniere und Weltmeisterschaften, mhm, und die German Open stehen bald wieder an. Genau, und es gibt ja inzwischen auch viele berühmte Leute, die sich auch mit Parkinson geoutet haben. Ich hatte jetzt Frank Elstner auch im Podcast-Interview bei mir zum Beispiel. Das toll. War auch eine sehr,
sehr spannende. Wusste ich gar nicht, dass er auch erkrankt ist.
Ja, okay. Der ist seit ein paar Jahren auch damit, ja, zugange.
Du hast gerade gesagt, das eine, was dir geholfen hat, ist jetzt so auf mentaler Ebene Meditation, dann Bewegung, dein Verein, was sich sofort auch physisch quasi auswirkt, auf die Motorik wieder. Gibt es noch was dir dabei hilft, so gut du kannst, mit der Krankheit umzugehen? Vor allen Dingen auch jetzt als Mama. Wir haben beide 2 Kinder. Wenn ich mich reinfühle, wird das, glaube ich, für mich das, was mit der meisten Angst verbunden wäre, glaube ich, irgendwie, weil man natürlich für seine Kinder ja stark sein will, ja, ne? Und irgendwie, wie gehst du damit um?
Das war, genau wie du sagst, war für mich auch der schwierigste Punkt. Ich habe immer gedacht, ich kann das alleine schaffen, alleine würde ich mit der Krankheit zurechtkommen, ich kriege das hin. Aber ich habe eben ziemlich Sorge davor, was das mit meiner Familie macht. Ja. Weil ich eben 20 Jahre in der Selbsthilfe gearbeitet habe und weiß oder arbeite, dass so eine Krankheit immer die ganze Familie betrifft. Es sind immer alle betroffen. Die Kinder, Geschwister, Kinder, Eltern haben alle einen Anteil daran und leiden häufig auch mit. Und da dachte ich, das will ich auf gar keinen Fall. Aber wir sind auch von Anfang an offen damit umgegangen, haben es den Kindern erklärt. Und natürlich gibt es auch Zeiten, wo ich auch merke, mein kleiner Sohn ist auch sehr feinfühlig, der dann auch schon mal sich dann auch mehr Sorgen um mich macht. Und wo immer so dieser Spagat ist zwischen Ehrlichkeit und, aber wie will ich meine Kinder auch schützen, will ich ihnen alles sagen, wie es mir geht. Ne? Andererseits, also wir versuchen Parkinson auch gar nicht so sehr zum Thema werden zu lassen. Es ist immer mal ein Randthema, aber es ist jetzt nicht das Hauptthema. Und das ist auch gut so, glaube ich, dass wir trotz allem ja erstmal in erster Linie eine Familie sind, ne, die Spaß hat zusammen, die Quatsch macht. Und das fällt mir gerade ein, mein kleiner Sohn sagte heute zu mir, rief mich an, ist gerade bei den Großeltern, und sagte, Mama, ich wünsche dir viel Erfolg für heute, aber benimm dich und bau keine Faxen. Super. Okay, was ich immer andersrum sage, aber
ja.
Okay. Genau, also die sind schon sehr dabei und wir unterstützen uns auch gegenseitig. Aber unser Ziel ist eigentlich auch Normalität zu leben. Ne? Es ist, die Krankheit ist ein Teil von unserem Leben, aber sie sollte nicht der Hauptteil sein.
Ich würde gerne einmal nochmal über das Thema Selbsthilfegruppen sprechen, weil ich glaube, und ich bin da voll bei dir, dass es wahnsinnig helfen kann, Menschen zu finden, mit denen du sprechen kannst, die eine ähnliche Erfahrung haben. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass Menschen es gibt ja für alles eine Selbsthilfegruppe, dass Menschen aber auch irgendwie Angst haben, dahin zu gehen, ne, weil sie nicht wissen, was erwartet einen da eigentlich. Es ist irgendwie komisch. Man kennt ja auch aus Filmen, es ist ja manchmal auch ein bisschen strange dargestellt vielleicht. Magst du noch mal über die Arbeit von Selbsthilfegruppen sprechen? Mit welcher Erwartung man vielleicht da hingehen kann? Was einem vielleicht auch dabei helfen kann, die Entscheidung zu treffen, hinzugehen, sich proaktiv diese Hilfe zu holen? Weil ich glaube, es ist total schön, diese Möglichkeit auch zu nutzen, gerade wenn man vielleicht, ne, auch jetzt in anderen Fällen, vielleicht kriegt man gerade keinen Therapieplatz oder ähnliches, was ja super mangelhaft ist in Deutschland, dass man einfach schon mal die Möglichkeit hat, irgendwo hinzugehen, wo man aufgefangen wird. Kannst du einmal ein bisschen über die Arbeit in Selbsthilfegruppen erzählen?
Ja, Selbsthilfe, also das ist auch eine Sache, davon bin ich 100% überzeugt, dass es ganz viel hilft. Ich weiß aber auch aus meiner Arbeit, dass viele Menschen auch erstmal, ne, wie du schon sagst, einfach ein bisschen Sorge davor haben, will ich damit öffentlich gehen, was sehe ich da, zieht mich das noch mehr runter, will ich mich so viel mit dem Thema auch beschäftigen, weil in Selbsthilfegruppen gehen heißt eben auch, die Krankheit erstmal anzunehmen und sich wirklich zuzugestehen, dass sie da ist. Oder jedes andere Thema. Es gibt ja auch viele tolle Selbsthilfegruppen für alle möglichen Themen im Leben. Das ist ja auch das Schöne, finde ich, dass es so vielfältig ist und eine Selbsthilfegruppe längst nicht so ist wie die andere. Und man ja auch, wenn man vielleicht mit der einen sagt, ist nicht ganz so meins, dann sucht man sich nochmal einen anderen Bereich. Und über die Selbsthilfe-Kontaktstellen, die es eigentlich in jeder Stadt gibt, in jeder Gemeinde, sind so Stellen, die sich wirklich darum kümmern, wo Selbsthilfe gebündelt wird, wo man eben auch mal nachfragen kann, haben Sie was zu diesem oder jedem Thema?
Das findet man wahrscheinlich online.
Genau, okay. Findet man online. Wenn man Selbsthilfe-Kontaktstelle mit seiner Stadt sucht, googelt, okay, dann cool. Findet man das auf jeden Fall und kann sich da schlau machen. Und diese Kraft, die das hat, verstanden zu werden, das sehe ich auch immer wieder, auch in unserer Gruppe, wo letztens auch noch mal jemand sagte, wirklich, ich kann hier sein, wie ich bin. Und wenn ich ein bisschen zittere, wenn ich ein bisschen langsamer bin, ich muss mich jetzt hier nicht irgendwie zusammenreißen, wie woanders im Restaurant, wo ich gucken muss, lege ich meine Hand unter das Bein, oh, wenn die Leute sonst sehen, dass ich zittere oder so. Sondern ich kann hier sein, wie ich bin und ich werde verstanden. Und das können einem wirklich auch nur Menschen geben, die selber in der gleichen Situation sind. Wir kennen das alle, wer Kinder hat, kennt das alle von diesen Krabbel- und Pelkip-Gruppen. Und was war man manchmal froh, was war ich auch froh zu wissen, was mache ich denn jetzt, wenn das schreit, wie geht's dir denn? Oh, Gott sei Dank, dir geht's genauso, du schläfst auch nicht, dann bin ich ja beruhigt. Weil das sind so, ich glaube, Selbsthilfe zieht sich durchs ganze Leben und wir merken immer in verschiedenen Phasen, dass es uns gut tut, zu hören, dass wir nicht alleine sind. Und da kann ich auch wirklich jeden nur zu ermuntern und sagen, traut euch da mal hin, geht einfach mal hin, ruft mal an. Und wenn, wie gesagt, auch die eine Selbsthilfegruppe vielleicht nicht ganz euer Ding ist, guckt mal weiter. Es gibt auch viele Online-Angebote. Dank Corona jetzt inzwischen kann man auch viel online nutzen und sich umschauen. Ja.
Cool, danke. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht den oder die ein oder andere, die gerade an so einem Punkt ist, nochmal so motiviert, sich da Hilfe zu holen. Du hast gerade von dem einen Teilnehmer auch aus deiner Gruppe erzählt oder Teilnehmerin, die sagt, ne, sie muss ihre Hand im Restaurant unter das Bein legen. Oft sind ja Krankheiten mit einer gewissen Scham verbunden. Also, dass man, also der einzige Grund, warum man das ja macht, ist, weil man denkt, man darf jetzt nicht krank sein, es darf niemand sehen, weil man dafür bewertet wird. Und ich würde gerne hier einfach nochmal den Raum aufmachen, dass, also oder vielleicht hast du einen Impuls, wie kann man diese Scham loslassen, die bei manchen vielleicht da ist dafür, dass man jetzt zittert, wofür man ja überhaupt nichts kann. Also es ist ja, das macht ja wahrscheinlich nur noch schlimmer, sozusagen, sich unter diesen Druck zu setzen. Ich erinnere mich zum Beispiel, als ich jung war, ich hatte ganz stark Hyperhidrose und ich habe mich so sehr dafür geschämt und das hat es natürlich tausendmal schlimmer gemacht. Und für mich war auch der Weg zur Heilung, es anzunehmen, damit zu arbeiten und eigentlich die Ursache darunter zu kennen und es zu lösen. Aber das so weghaben zu wollen, bringt halt gar nichts. Das macht es nur noch schlimmer. Deswegen, wie ist da deine Erfahrung? Kanntest du das von dir selbst auch? Oder aus Menschen, mit denen du auch sprichst, was kann einem dabei helfen, diese Krankheit anzunehmen und ich weiß es nicht genau, wie man es richtig formuliert, aber dazu zu stehen oder wirklich zu sagen, das gehört zu mir und es gibt gar nichts, wofür ich mich ja schämen muss, sondern die anderen müssen sich schämen, wenn die einen dafür bewerten ja eigentlich, ne?
Ja. So, ja. Ja, ich bin in der glücklichen Situation, dass ich, weiß immer nicht, manchmal, ob das ein Segen oder Fluch zugleich ist, dass man es mir in der Regel noch nicht so ansieht, die Erkrankung. Und ich deswegen auch selber diese Erfahrung noch nicht habe. Aber ich kenne natürlich viele, die von Anfang an mit diesem Tremor haben, der dann zum Teil schlimmer wird, die dann schon auch sagen, du bist immer irgendwie öffentlich, die Leute gucken dich immer an. Aber das ist ja immer klar, guckt man, wir würden auch, wenn uns was auffällt, guckt man dahin oder so, ne?
Ja, wenn man manchmal auch zum Beispiel denkt, also braucht die Person gerade Hilfe, ne? Das ist ja auch das, wenn du siehst, also jetzt selbst wenn es kein Parkinson wäre, aber wenn ich jemanden zittern sehen würde, ist ja auch aus einer Empathie heraus der Impuls da zu fragen, ist alles okay, ne? Weil eigentlich ist ja Zittern auch ein Zeichen für maximalen Stress oder ne, irgendwie Angst oder ja.
Aber was eben doch vielen auch hilft, ist auch da wieder offen damit umzugehen und erstmal entweder zu sagen, ich brauche Hilfe. Oder wie letztens auch einer von meinen Podcast-Gästen sagte, ich habe mein kleines Netzwerk. Die Frau an der Kasse, der Mann im Lottoladen, die wissen, dass ich Parkinson habe. Und wenn ich da in meinen Supermarkt einkaufen gehe, dann, wenn ich da ein bisschen länger brauche mit dem Geld, weil ich da, ne, dann wissen die Bescheid, ne? Oder wenn ich dann doch irgendwo anders bin und mir das unangenehm ist, dann sage ich eben, Entschuldigung, ich habe Parkinson. Und dann sagen auch, ist es eigentlich in der Regel gegessen. Mhm. Ne? Und auch dieser Moment wieder, wenn wir den Menschen um uns herum erklären, was es ist, um was es geht, dann haben 99% dafür Verständnis und helfen dann noch und bieten was an. Das ist eben auch wieder dieser Punkt, wo wir eben selber erstmal hinkommen müssen. Ich darf so sein, wie ich bin. Und das ist jetzt ein Teil von mir, ist nicht der Hauptteil, aber ich kann es mir leichter machen, indem ich damit offen umgehe.
Ja.
Aber dieser Weg ist eben nicht so einfach, ne? Und den muss man erstmal auch gehen, weil wir natürlich auch gerne manchmal so sein wollen wie alle anderen und einfach auch nicht auffallen wollen und ja.
Wie gehst du damit um, mit diesem so der natürliche Wunsch, es eigentlich wieder anders haben zu wollen, vielleicht auch nicht? Ich meine, du hast schon ganz viel erzählt, wie viel es in deinem Leben ja auch gebracht hat oder geschenkt hat tatsächlich, die Krankheit. Aber mit Sicherheit hast du ja wahrscheinlich auch Momente, hast du ja auch schon gesagt, wo du denkst, warum ich, was soll denn der Scheiß jetzt? Ich will auch wieder einfach jetzt normal sein, ne? Gesund sein. Das Normale ist Quatsch, gesund sein. Wie gehst du da für dich mit um? Also wie holst du dich da auch immer wieder zurück oder nimmst diese Krankheit liebevoll wieder an?
Ich habe das Gefühl eigentlich gar nicht mehr, dass ich sage, ich will irgendwie wieder anders sein, weil ich auch merke, dass mein Leben durchaus anders war vor der Erkrankung, dass ich eher in so einem Hamsterrad so war, arbeiten, Kinder, Urlaub, zweimal im Jahr. Also irgendwie so, also ich merke, dass ich auch sehr viel gewonnen habe durch die Erkrankung.
Bist du wacher geworden, würdest du?
Ja, ich bin mehr da. Ich lebe mein Leben tatsächlich aktiver auch jetzt dadurch. Und habe die Prioritäten nochmal anders gesetzt.
Was sind deine Prioritäten?
Also für mich ist wirklich nochmal meine Familie ganz weit nach vorne gerückt, ne? Aber eben auch das Engagement für andere. Ich habe mich schon immer in verschiedenen Sachen eingebracht, aber jetzt auch wirklich nochmal zu sehen, ich möchte auch gerne was bewegen, ich möchte gerne was verändern, ich möchte gerne mehr Menschen dabei unterstützen, dass die eben auch ihren Weg finden mit der Erkrankung. Und das ist mir ein großes Anliegen geworden. Und es ist ganz, ganz lustig. Wir hatten vor einer Zeit lang, ich habe so eine kleine WhatsApp-Gruppe mit 3-4 Betroffenen. Wir sind ungefähr zur gleichen Zeit erkrankt. Und da schrieb eine letztens rein und sagte, eine Bekannte von mir, die hat jetzt auf einmal die Info bekommen, nach 10 Jahren Parkinson-Diagnose, sie hätte gar keinen Parkinson. Jetzt haben die erstmal die richtige Diagnostik gemacht. Das ist es gar nicht. Das ist irgendwas anderes. Aber sie wurde 10 Jahre falsch behandelt. Stellt euch das mal vor. Und dann schrieb sie, und dann haben wir so gedacht, oder ich habe geschrieben, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte keinen Parkinson. Erstmal müsste ich überlegen, was habe ich denn dann? Dann könnte ich meinen Podcast nicht mehr machen. Könnte ich nicht mehr bei Ping Pong Parkinson mitspielen? Moment mal. Das war wie so ein ganz witziger Moment, wo sie dann schrieb, hallo, geht's noch? Ich wäre froh, wenn ich es nicht hätte. Ja, wären wir auch. Aber wo uns nochmal so klar geworden ist, was uns auch geholfen hat, was uns auch gegeben hat. Krankheit als Chance ist manchmal so ein bisschen ausgetreten, aber es kann immer eine Chance sein, wenn wir ihr die Chance auch geben.
Ja.
Und wenn wir unsere Themen nochmal neu sortieren.
Ja. Ja,
und das, glaube ich, das ist in jeder Lebenssituation immer gut, nochmal zu gucken, was will ich eigentlich? Auch für mich nochmal, das war für mich auch so ein Thema, was will ich eigentlich? Was ist mein Weg? Was ist mein Wunsch für mein Leben? Ja.
Hast du einen Wunsch so für die nächsten 5 Jahre? Gibt es etwas, wo du dich so richtig freuen würdest, wenn du das machst oder wenn das in deinem Leben passiert?
Wunsch. Also ich glaube, was ich mir wirklich noch mal wünschen, ist jetzt ein bisschen doof, aber weil ich so viel eigentlich in Action bin und in Bewegung, ich möchte gerne noch mal wirklich mehr lernen, für mich zu einer Ruhe zu finden, so eine innere Ruhe, so eine innere Gelassenheit, Ja, das würde mir, glaube ich, und meiner Familie auch gut tun. Aber mein Mann sagte letztens, du bist ja auch, wie du bist, Katrin. Ne? So kennen wir dich ja. Und vielleicht kann man sich auch nicht komplett umdrehen, aber so dieses eigene, wirklich selber mit mir so in Frieden sein, da will ich gerne auch noch ein bisschen was dran tun und dran arbeiten. Ich kann jetzt gar nicht sagen, dass mein Wunsch wäre, kein Parkinson mehr zu haben, obwohl ich mir das schon auch vorgenommen habe. Ich habe gesagt, ich lebe so lange, das ist, habe ich mir vorgenommen, bis diese Krankheit entweder heilbar oder deutlich besser behandelbar wird. Geil. Das will ich noch erleben. Yay. Ich weiß nicht, ob ich davon profitiere, aber das werde ich noch erleben. Das habe ich mir vorgenommen.
Richtig gut, toll.
Und da denke ich einfach dann auch dran, wenn es mir nicht gut geht, denke ich, okay, es ist ja auch noch die Zeit, es kommt noch. Ich werde es ja noch erleben.
Toll, toll, Wahnsinn, richtig inspirierend. Ich habe, du kennst ja den Podcast und ich stelle ja all meinen Gästen immer dieselbe Frage. Und zwar stell dir vor, du lebst jetzt noch ein richtig langes, erfülltes Leben. Du kriegst noch mit, wie Parkinson heilbar wird oder zumindest behandelbar wird. Und irgendwann kommt aber ganz alt bist, der letzte Tag deines Lebens. Und ich würde dir ein weißes Blatt Papier geben und einen Stift und würde zu dir sagen, Katrin, was sind drei Dinge, die du aufschreiben würdest, wenn das die einzigen drei Dinge wären, die du hinterlassen würdest?
Das ist immer so eine schöne Frage von dir, Laura. Ich habe die schon oft gehört und immer gedacht, was würde ich da bloß sagen? Und ich habe mich natürlich, auf diese eine Frage konnte ich mich ja vorbereiten, ein bisschen überlegt und mir ist jedes Mal was anderes eingefallen.
Das ist das Gute bei der Frage.
Genau. Ja, ja. Genau. Ich würde es einfach, das, was jeder kennt von jeder Postkarte, die überall hängt, die drei Worte, lebe, liebe, lache. Mhm. Ich glaube, da steckt so viel drin, wirklich im Leben, dass wir das Leben, dass wir einfach leben dürfen. Wir sehen es so oft, wir leben so nebenbei. Ne? Also ich selber kann es für mich auch sagen, dass man euch auch nicht immer nur bewusst lebe, aber wirklich das Leben so als Wunder, als Geschenk ansehen, was es eigentlich ist, ne? Dieses Besondere, dass wir hier sein dürfen. Lieben, das ist sowieso das, was wir alle eigentlich viel mehr brauchen. Liebe und nicht Hass und Krieg. Und wir mit Liebe einfach so viel mehr bewegen können. Liebe ist so ein starkes Gefühl, so ein tolles Gefühl. Ne? Und das dürfen wir viel mehr leben. Und Lachen, ja. Also egal, in welche Zeiten wir leben, ob es gerade schwierig ist, ich merke auch mal, Lachen ist das, was uns hilft. Mal einen Witz machen, auch mal über sich selber lachen oder mit anderen gemeinsam lachen. Das ist einfach, das Leben darf doch Spaß machen. Es darf doch schön sein. Und es darf eben auch leicht sein und muss nicht immer nur bierernst sein. Das ist ja manchmal in Deutschland nochmal, wir sind ja doch ein bisschen ernster und gesetzter hier so. Aber ja, das würde ich gerne nochmal mitgeben.
So schön. Vielen, vielen Dank, Katrin. Danke für alles, was du geteilt hast. Danke, dass du mich, uns so mitgenommen hast in deine Geschichte, in deine letzten Jahre, die du jetzt erlebt hast, auch mit der Krankheit. Und ich finde es unglaublich beeindruckend, wie du damit umgehst und wahnsinnig mutmachend, auch egal, wer in welcher Scheiße gerade drinsteckt, ist also ganz deutlich gesagt, ja. Wirklich diesen Glauben daran zu haben, es geht weiter und es wird ein Weg kommen und irgendwie da drin den Vertrauen oder das Vertrauen und den Mut zu finden, eben nicht aufzugeben, sondern Krone richten, Kinn hoch und, genau. Und sich Hilfe zu holen. Ich glaube, das ist ja irgendwie die Essenz.
Genau.
Dass wir alle
nicht alleine schaffen muss.
Am Ende zusammen den Weg gehen.
Genau. Ja. Laura, ich danke dir auch ganz, ganz herzlich für das schöne Gespräch heute. Es war genauso schön, wie ich es mir vorgestellt habe.
Das freut mich.
Total schön. Ganz, ganz, ganz lieben Dank. Und ich auch vielleicht an dieser Stelle auch nochmal Dankeschön an dein großes Team, was hinter dir steht. Wenn wir können immer nur, ich merke es auch, wir können immer nur so gut sein wie die Menschen, die uns begleiten, die an unserer Seite sind. Das ist ganz, ganz toll, dass ihr da so eine große, kraftvolle Gruppe seid, die so viel ins Leben gerufen hat in den letzten Jahren. Es ist unglaublich, ja, unglaublich
toll.
Das
sind die Besten.
Und ich muss auch wirklich ganz viele Grüße von so vielen Menschen mit, ich kann jetzt nicht jeden nennen, aber auch sagen, es gibt so viele, die mich hier auch so liebevoll begleitet haben, sagen, oh, das ist ja so toll und grüß Laura und eine schöne Zeit. Also es gibt so viele schön. Menschen, die deinen Podcast hören, Laura, und denen das so viel bringt. Also es ist der Wahnsinn. Großen, großen Dank.
Vielen, vielen Dank. Danke an dich. Vielen Dank. Ich hoffe, dass du ganz beseelt gerade aus dieser Folge rausspazieren kannst und für dich ganz viel mitgenommen hast. Und vielleicht kennst du auch einen Menschen, der oder die von einer unheilbaren Krankheit betroffen ist oder der oder die vielleicht gerade die Diagnose geschickt bekommen hat, dann schick es gerne weiter, leite den Link weiter, teile es natürlich wie immer sehr, sehr gerne. Und ich freue mich auch riesig, wenn du bei mir bei Instagram vorbei hüpfst, @LauraMarlinaSeiler, und mir gerne zu der Folge von heute deine Gedanken dalässt. Was hast du für dich mitgenommen? Was war vielleicht für dich so eine Quintessenz, so ein Satz, der dir Hoffnung schenkt, der dir gerade Vertrauen schenkt? Und ich freue mich riesig auf den Austausch, den wir da haben können. Und ja, wie immer findest du natürlich alle Links zu der Folge unten in den Shownotes. Klick gerne drauf, da findest du auch alle Kontakte von Katrin Wersing und hör natürlich auch gerne in ihren Podcast rein. Teil alles. Und dann noch eine wunderschöne Neuigkeit. Und zwar erscheint heute die 15. Ausgabe vom IM-Magazin, von meinem Magazin, was immer mehr ein Workbook ist als ein Magazin. Und wir haben in diesem Monat oder in diesem Quartal das Titelthema Detox Your Life. Und es geht ganz viel ums Ausmisten, ums Loslassen, um zu detoxen. Auf allen Ebenen, innen, außen, mental, emotional. Und ja, vielleicht ist da auch was für dich drin dabei. Es geht unter anderem auch um Vergebung, Achtsamkeit für Kinder, und es ist einfach ein ganz, ganz richtig schönes, wie immer, eine richtig schöne Ausgabe geworden, wo ganz, ganz, ganz viel Liebe reingeflossen ist. Und vielleicht macht sie dir den Frühling auch ein bisschen schöner, ein bisschen bunter. Und ja, ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag. Ach so, genau. Die Ausgabe des IM-Magazin bekommst du überall, wo es Magazine gibt. Und natürlich kannst du es dir auch einfach online bestellen. Die Links findest du auch in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir einen schönen Tag. Pass auf dich auf, lass es dir gut gehen, halt die Ohren steif. Danke, dass du hier bist. Danke für deine Zeit, die wir hier zusammen verbracht haben, so rum. Und ja, fühle dich einfach von Herzen umarmt. Es ist schön, dass es dich gibt. Rock on und Namaste, deine Laura.